Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Birgit, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ich habe schon ein ganz, ganz tolles Insta-Live mit dir mal gemacht gehabt zu dem Thema, aber ich habe gedacht, wir sollten unbedingt dem auch den Raum auf dem Podcast geben. Und wir werden heute über die darmbasierte Hypnotherapie sprechen. Du bist selber auch Darmspezialistin. Du bist im Gegensatz zu mir, machst du auch Magen- und Darmspiegelung. Ich gehe mal davon aus, dass sich auch schon tatsächlich viele meiner Hörer kennen aufgrund der Instagram-Zusammenarbeit. Aber willst du dich einfach mal vollständig vorstellen, dass sie wissen, wer du wirklich vollständig bist und was du alles beruflich in deiner Praxis so reißt?
So gerne. Ja, Thomas, vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit dir über eins meiner Herzensthemen sprechen darf. Ich bin ja Allgemeinchirurgin, also Bauchchirurgin von meinem Grundberuf her und bin aber schon im ersten Ausbildungsjahr in den Spiegelungen gelandet. Das heißt, ich bin schon immer bei den Magen-Darm-Spiegelungen gewesen und habe dann aber gemerkt, dass über jene, die den meisten Leidensdruck hatten und nichts in der Spiegelung zu sehen war, also die Reizdarmpatienten und Patientinnen, die mir so ein Rätsel aufgegeben haben und ich unbedingt mehr wissen wollte. Und daraus entwickelte sich dann meine ganze Laufbahn, was eben diese Reizdarmspezialisierung anbelangt. Und eben dann mit dir auch dieses SIBO-Thema, also über Nirala Jacobi bin ich auf dich dann gestoßen und auf die Fortbildung und so ist es gekommen. Und alles, was mit Reizdarm zusammenhängt, wie Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, Nährstoffmedizin, eben die SIBO-Therapie gehört da ebenso für mich dazu, weil das so ein Riesenpunkt ist. Und auch die Hypnosetherapie, also medizinische Hypnose, habe ich in Wien gemacht und auch über die medizinische Universität in Wien und auch die klassische Darmhypnose bei Frau Professor Moser, die ist so die führende in Österreich, was die Darmhypnose anbelangt, habe ich dann absolviert. Und ja, macht mir großen Spaß, weil es einfach richtig gut wirkt und gute Erfolge bringt.
Mhm. Ja, mega. Also ich finde es richtig cool, wie du aufgestellt bist. Absolut darmtechnisch, ganzheitlich, könnte mir nichts Besseres vorstellen. Und tatsächlich Hypnotherapie, gerade darmbasierte Hypnotherapie, ich kenne nicht viele Therapeuten, die sich in dem Bereich spezialisiert haben. Aber tatsächlich, die Wirksamkeit und die Studien dazu sind ziemlich, ziemlich geil. Bei der Hypnose sollten wir aber erstmal, denke ich, eine Lanze für diese Therapie brechen, weil die meisten verbinden Hypnose mit, ich verliere die Kontrolle, ich laufe wie ein Hund über die Bühne und mache irgendwelche lustigen Geräusche. Genau. Kannst du da vielleicht mal was dazu sagen? Wie ist eine medizinische Hypnose? Wie unterscheidet sich das vielleicht, wie man es so allgemein kennt? Und ja, wie ist so die deine Erfahrung und tatsächlich auch die Studienlage zur Hypnose?
Ja, also Studienlage ist wasserdicht, das ist wirklich super gut untersucht und das Spannende dabei ist ja, dass das standardisierte Protokolle sind und die medizinische Hypnose, die Erweiterung davon ja individuell zu arbeiten mit einem Menschen, ist natürlich nicht so statistisch erfassbar. Das heißt, es muss noch eine sehr viel höhere Signifikanz haben, was aber eben nicht so gut statistisch erfassbar ist. Das heißt, allein die Protokolle haben so geniale statistische Relevanz. Also da ist die Evidenz, die wissenschaftliche Basis richtig groß. Und leider haben die meisten ein bisschen falsche Vorstellungen dadurch, dass es die Showhypnose gibt. Das heißt, Hypnose, der Showhypnotiseur, der klassische, der eben irgendwen, ja, wie ein Hund oder wie ein Huhn oder wie ein kleines Kind herumrennen lässt, die gibt's ja wirklich und das ist ja auch das, was in unseren Köpfen drin ist ein bisschen und was ja auch tatsächlich funktioniert. Das ist leider so, dass in so einer Show entweder ist es natürlich bezahlt, das gibt es natürlich auch, aber die, die das auch können, die fischen sich jene heraus, die besonders, man nennt es suggestibel sind, also besonders beeinflussbar sind durch Hypnose, und das sind so ungefähr 10% der Menschheit. Und von diesen 10% sucht er sich dann nochmal den einen Prozent heraus, der besonders empfänglich dafür ist, und dann klappt das auch mit Tricks, wo eben das Hirn überlistet wird mit so Übersprungshandlungen. Das ist ganz gezielt und ganz direktiv, nennt man das, also richtig mit Befehlen, und wo das Hirn einfach überlistet wird. Und das ist auch richtig gefährlich, weil da auch Kindheitstraumata, also Dinge, die man in der Kindheit erlebt hat, schon längst abgespeichert hat, fertig sind, eben wieder aufspringen können. Und auch in Israel zum Beispiel hat man deshalb die Showhypnose auch gesetzlich verboten, weil es da so viel Kriegstraumata-Reaktivierungen gab und hier dann auch vorgegangen wurde. Aber bei uns ist es auch so, wo kein Kläger, da kein Richter. Und dementsprechend gibt es weder für die Hypnose einen geschützten Begriff noch einen geschützten Rahmen. Das ist im Prinzip alles erlaubt. Auch die Ausbildungen sind alle erlaubt. Also das ist ganz schwammig, ganz schwierig zu fassen, was tatsächlich richtige Hypnose ist, medizinische Hypnose. Es ist auch für einen Laien schwierig rauszufinden. Und hier ist eben konträr dazu die medizinische Hypnose, die ganz spezielle Richtlinien hat, eben wie man in Hypnose geht, wie man mit dem Patienten umgeht, welche Aufträge man quasi mitgibt, dass das Ressourcen und Stärke beinhaltet und niemals Traumareaktivierung einfach so, also Regression, das heißt zurückgehen in die Kindheit, einfach nicht so, weil es gerade passend ist, sondern eben mit einem Ziel, und das ist ganz was Sensibles, und daher ist es auch gut so, dass man medizinische Hypnose ganz anders durchführt und den Patienten auch und die Patientin ganz langsam an das Thema auch heranführt. Das ist viel Entspannungstechnik und am Anfang einfach auch nur geführte Entspannungen, um eben auch die Angst zu nehmen, weil ich habe auch Patienten und Patientinnen wie mir in der Praxis sitzen, die nicht mal die Augen schließen können aus vor lauter Angst, weil da Hypnose, was passiert mit mir, was ist das überhaupt? Mhm. Und dass die Aufklärungsarbeit vorher ganz, ganz wichtig ist, ja. Aber ohne den Patienten, die Patientin geht gar nichts, und sie bleiben auch immer zu einem gewissen Grad wach, damit eben sowas nicht so über einen drüber gestülpt wird, das auch nicht sein soll.
Genau, ich finde man, also ich habe mich tatsächlich selber eine Zeit lang hypnotisieren lassen, und man behält die Kontrolle. Mhm. Das war bei mir immer, wenn die Hypnotiseurin irgendwas gesagt hat, was für mich nicht stimmig war, habe ich ein Störgefühl bekommen, genau, und bin wieder rausgerutscht.
Dann schmeißt dich raus, ja, genau. Ja. Und das ist auch umso wichtiger, dass medizinische Hypnose, die jetzt individuell gemacht wird in der 1-zu-1-Sitzung, dass ich den Menschen kennenlernen kann und auch die Worte kennenlernen kann, weil meine Worte sind ja nicht deine Worte und deine Erfahrungen sind nicht meine Erfahrungen. Und damit können zum Beispiel mehr, und Strand ist nicht für jeden schön, ja, und auch Ruhe ist nicht für jeden schön, und auch eine Treppe runterzugehen ist auch nicht für jeden schön. Also wenn du mal ein Erlebnis hattest, dann kann ich dich nicht in der Induktion, also in dem Beginn zur Entspannung, nicht eine Treppe runterführen, wo auch immerhin, wenn das dann Angst macht, ja. Also das ist ganz sensibel, und da gibt's ja ganz spezifische standardisierte Protokolle, die ich mehr und mehr verlasse. Also mache ich nur noch ganz, ganz selten diese typischen Darmprotokolle sozusagen.
Ah ja, okay, spannend. Ja, also genau, Strand, wenn du nur im Urlaub warst, schöne Verbindung. Wenn du mal irgendwie einen Tsunami erlebt hast, dann hat das dein Unterbewusstsein mit Sicherheit anders verknüpft.
Richtig, ganz genau. Ja. Und bei den Protokollen gibt es ja eben so ganz verschiedene Bilder, die du suggerierst, kriegst. Also so, ich weiß nicht, was du hattest, aber so ein Fluss oder auch so, dass der Darm funktioniert wie ein Fluss und dass keine Hindernisse wie so Steine und alles umspült wird. Also das sind so Metaphern und eben Bilder, die da mitgegeben werden. Und das ist das standardisierte Protokoll. Auch so eine Apotheke, die du dir vorstellst, wo du dir Heildinge rausnimmst, die für dich passen, und das ist alles standardisiert. Das heißt, wenn ich das mache, dann lehne ich mich wohl an dem an, aber ich bin sehr vorsichtig geworden, ich halte das sehr offen. Das heißt, ich lasse die Menschen an vielleicht ein Wasser gehen, wenn das gerade passt, und ganz offen entscheiden, wie das dann in der eigenen Welt so aussieht. Ich mache am Anfang immer das Gleiche. Das heißt, die erste Sitzung ist immer gleich, einfach nur reinführen mit dem gleichen Bild, damit ich ein Echo kriege oder ein Feedback kriege. Wie war das jetzt für dich? Was hast du gespürt? Wie ist das so? Wie sind die Zahlen oder keine Zahlen? Oder ist es gut, schlecht? Und dann kann ich mich bei der zweiten Sitzung ein bisschen orientieren. Also die erste ist immer so ein Orientierungsplan für mich, den ich immer gleich halte, weil ich dann schon ein Gefühl kriege, okay, wer sitzt da vor mir und wie kopflastig ist der, die vor mir? Weil so kann man dann auch anders reagieren.
Okay, also wir können auf jeden Fall mal beruhigen, es hat nichts mit Showhypnose zu tun, man bleibt in der Kontrolle, man hat eine gewisse Form der Entspannung dabei und man arbeitet quasi mit Bildern, die für das Unterbewusstsein beruhigend, schön und funktional letztlich sind.
Absolut, genau.
Und wie funktioniert das Ganze? Also warum funktioniert Hypnose und über welche Mechanismen?
Also das Schöne daran ist, dass es, finde ich, bei jedem funktioniert. Es gibt in der Literatur 10%, die nicht suggestibel und nicht hypnotisierbar sind. Aber wenn ich in der Ausbildung habe ich viel mit den großen Hypnosetherapeuten auch viel gesprochen und darüber auch gesprochen. Und es sind sich alle mehr oder weniger einig, dass diese 10% einfach aus der Statistik gefallen sind, weil sie nicht individuell behandelt wurden. Das heißt, wenn jemand sehr kopflastig ist, dann darf ich andere Techniken verwenden und den ein bisschen verwirren. Das heißt, mit Zahlengeschichten, Rechengeschichten oder Dingen, wo das die Hirnrinde, also die dafür zuständig ist, für das rationale Denken, einfach beschäftigen lassen und damit kann das Unterbewusstsein wirken. Jeder von uns kennt Hypnose, es ist nur nicht als Hypnose, als Trance bezeichnet. Das heißt, wenn du jetzt 60, 90 Minuten arbeitest, sucht sich dein Körper Trance zum Entspannen aus. Das heißt, wenn du mal kurz irgendwo ins Nirgendwo blickst und dann mit den Gedanken abschweifst, das ist natürliche Hypnose. Auch wenn du Sorgen hast oder Probleme hast und du fährst mit dem Auto nach Hause, dann wirst du nicht mehr wissen, an welcher Ampel du rechts oder links gefahren bist. Das war automatisch so, dass dein rationales Hirn aufgepasst hast, dass du bei Rot stehen bleibst, dann blinkst und rechts fährst und auch die Gegebenheiten aktiv siehst, aber im Unterbewusstsein bist du beschäftigt mit irgendwas anderem und das ist so ähnlich. Also so funktioniert Hypnose, dass man den Geist beschäftigt und dann einfach in Entspannung geht und damit Sensorisches vor allem anspricht, das heißt die Sinne anspricht, hören, sehen, fühlen, riechen, schmecken, wobei die meisten Menschen auf Sehen und Hören reagieren. Und hier habe ich schon vorher im Gespräch, merkt man dann schon, okay, erzähl mir mal deinen letzten Urlaub. Und wenn mir derjenige den letzten Urlaub erzählt, dann merke ich schon, was war wichtig. Viel sehen oder viel hören oder, oh, das war so gutes Essen und das war alles über Geschmack oder war das über Tastsinn? Ist das eher alles körperlich zu spüren? Also dann merkt man schon, welcher Typ da vor einem sitzt und das kann man dann verwenden, weil wenn das Hirn auf die Sensorik reagiert, das heißt auf die Sinne reagiert, dann springen ganz andere Areale im Hirn an. Und unter Magnetresonanz, also unter dieser Funktions-MRT, sieht man dann auch, dass andere Dinge leuchten zu beginnen und eben die anderen, die kognitiven, die rationalen Dinge, die Sorgenareale, die Angstareale, dann eher runtergedrosselt werden. Und so verstärkt sich das dann. Nebenbei wird der Vagus, also der Ruhenerv, aktiviert und hat natürlich dann den positiven Effekt noch mit dazu.
Sehr cool. Ja, ich stelle mir das tatsächlich vor, dass das Rationale wie so der Torwächter ist ins Unterbewusstsein. Ganz genau. Und den muss man mit irgendwas ablenken, dass der quasi die Tür frei macht und dann switcht man in die Treppe ins Unterbewusstsein und guckt sich da an, was da für Programme laufen und versucht die dann zu verändern. Korrigiere mich, wenn ich das falsch darstelle.
Ja, nee, das ist genau so. Ja, und einfach zu verstärken, was schon da ist. Das heißt, ich kann eine Ressource, eine Stärke nicht verstärken, wenn die nie da war. Das heißt, ich muss zuerst mal rausfinden, was fühlt denn der Patient als gut? Das heißt, das Erste ist mal rauszufinden, wo fühlt er sich wohl? Und in Wahrheit, es geht bei uns allen immer ums Gleiche. Es geht ums Geliebtwerden, ums Angenommenwerden, ums Genugsein. Und ich glaube, du hast es auch in deiner Praxis mit reizenden Patientinnen und Patienten, dass hier viel Selbstwert und Selbstliebe eine Rolle spielt und einfach ein großer Dreh- und Angelpunkt ist, auch Perfektionismus, streng mit sich selbst sein, solche Dinge. Und die rühren natürlich auch von dem her, dass man irgendwo nicht genügt oder eben Dinge tun muss, vermeintlich, um zu genügen. Und diesen Punkt versuche ich in der Hypnose so rauszufinden, wo bin ich denn genug? Wie fühle ich mich dann? Und das dann zu verknüpfen mit Darmfunktionen, mit Stresssituationen, mit Dingen, die eben das ausblenden und ich im tiefsten Inneren weiß, ich bin genug und das breite ich aus, dieses Gefühl, das bläst sich dann so quasi auf.
Okay, das ist spannend. Das heißt, die Patienten haben erlebt, dass sie nicht genug sind, nicht geliebt oder sich nicht geliebt fühlen. Und das war dann ein Stress, der sich auf die Funktion der Verdauung niedergeschlagen hat. Genau. Das ist quasi die Idee dann dahinter. Richtig. Und das versucht man über die Hypnose umzuprogrammieren.
Richtig. Und auch wenn du jemanden hast, der natürlich lange schon Beschwerden und Schmerzen hat, dann verselbstständigen sich die Schmerzen ja auch. Das heißt, der Alarm ist ja nicht mehr da, wo der Körper meint, er stirbt jetzt, weil irgendwas da ist, sondern der Alarm ist ja schon weg und es gibt immer Fehlalarm. Das heißt, diese Regulation von der Darm-Hirn-Achse, wo immer quasi laut geschrien wird, hier ist was nicht okay, und das Hirn das immer wieder hochreguliert, und dann auch im Rückenmark gibt es ja auch so Gatekeeper, also solche Schleusen, die dann mehr öffnen und mehr Schmerz durchlassen in die Peripherie, also in das Darmsystem, und damit wieder die Rückkopplung machen, hier sind mehr Schmerzen. Und über die Hypnose reguliere ich sie runter, weil ich die Ursache quasi, da ist nichts mehr, das ist alles gut, du bist sicher. Und sicheres autonomes Nervensystem heißt, dass Schmerzen automatisch weniger werden, also im Begleiteffekt sozusagen, ganz genau.
Okay, total spannend. Das heißt, die Hypnose ist vor allem diese Kommunikation zwischen Darm, Hirn, die ja besonders bei Reizdarmpatienten gestört ist. Deswegen hat man ja das Reizdarmsyndrom auch mittlerweile als Störung der Darm-Hirn-Achse klassifiziert. Mhm. Und auf dieses System wirkt das dann letztlich.
Genau. Und es ist, einer meiner Lehrer hat mal gesagt, Schmerz ist ein Output des Gehirns und nicht ein Input. Und das fand ich sehr schön, weil das ist genau dieses, wo die Hypnose ansetzen kann und jegliche Therapie ansetzen kann, die Bewertung dieses Schmerzes. Und er hat dann auch eine Studie angeführt von Kriegsveteranen, die, ich glaube, Afghanistan irgendwie untersucht worden sind, wenn die aus dem Schlachtfeld nach Hause gekommen sind. Und da hat man untersucht, warum ausgerechnet die auch im weiteren Verlauf wesentlich weniger Schmerzmittel brauchten im Vergleich zu Menschen, die in die Notaufnahme kommen und zum Beispiel Bauchschmerzen angeben in der Nacht. Und dieses Klientel hat man dann verglichen und hat gesehen, es kommt letztendlich auf die Bewertung an. Das heißt, ein abgetrenntes Bein ist wesentlich schlimmer als Bauchschmerzen, wo nichts rauskommt, unter Anführungsstrichen. Nur die Angst, dass was rauskommt bei den Bauchpatienten, ist umso größer, ist lebensbedrohlich. Damit wird der Schmerz verstärkt. Und das, was es heißt für einen Kriegsveteranen, ein Bein zu verlieren, heißt, ich habe überlebt, ich komme nach Hause. Und diese Bewertung hat dazu geführt, dass eben Schmerzmittel wesentlich weniger gebraucht werden. Und auch die Bewertung spielt eine immens große Rolle, wie wir den Schmerz bewerten. Das heißt, auch in der Kindheit ist es ja so, man weiß ja Reizdarm, Mütter haben eher Reizdarmkinder von Reizdarmmüttern sind verknüpft, und man glaubt von der Hypnose oder von der psychologischen Seite her, dass es natürlich auch die Bewertung ist, weil wenn jemand an Reizdarm leidet und das Kind hat dann auch Bauchschmerzen, dann werden diese Bauchschmerzen anders bewertet, logischerweise, weil dann mache ich mir Sorgen, oh mein Gott, hat das Kind auch. Und natürlich lernt das Kind, wenn ich Bauchschmerzen habe, macht sich meine Mama Sorgen. Das ist was anderes wie, oh, kriegst mal eine Wärmschlaf, alles gut. Mir egal. Also egal natürlich nicht, aber so in der Bewertung, dass es eben nicht, das Kind spürt natürlich ganz viel. Und du hast auch Kinder, da merkt man natürlich auch, was das heißt. Nonverbal kriegen die Kinder ja viel mehr mit, als was du ihnen sagst. Und dementsprechend ist es auch logisch, dass Reizdarmmütter vor allem, also die Mutter-Kind-Beziehung da eine Rolle spielt, auch eher zu Reizdarmkindern neigen.
Und super spannend. So. Okay. Das finde ich echt auch spannend, dieses Beispiel, was du mit den Kriegsveteranen anbringst, weil das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Aber Das deckt sich tatsächlich mit meinen Erfahrungen, wo ich teilweise auch schon gedacht habe, warum ist das jetzt so schlimm? Aber dieses Unklare, dieses Nicht-Wissen, was los ist.
Ist anscheinend.
Und da hilft halt auch die Diagnose Reizdarm nur bedingt. Mhm, ja. Genau.
Absolut. Weil es eben diese Ausschluss, was ja in Wahrheit kein Ausschluss, sondern irgendwie ein Einschluss ist, ja. Aber diese Diagnose ist eben nicht diese, ach ja, ist nichts. Ja, wunderbar. Also das geht nicht, weil es muss ja was sein, weil wenn Schmerzen da sind ohne Grund, das gibt's ja nicht im Körper. Und dementsprechend ist es offensichtlich so ein Angst- oder sein Überlebensmodus, dass der Körper einfach schreien anfängt, ja. Mhm.
Genau. Jetzt haben wir ganz viel über Schmerz gesprochen. Das ist natürlich eine Komponente vom Reizdarmsyndrom. Wie ist es denn auf die anderen Fehlfunktionen beim Reizdarm, Durchfall, Verstopfung, genau. sehen wir da, oder Blähungen, sehen wir da auch
ja.
Wirkung bei der Hypnose mhm. oder ist es vor allem auf den Schmerz?
Nö, also auf jeden Fall sind am besten behandelbar sind tatsächlich Blähungen und besser ist Reizdarm mit Blähungen und Luft, also Luftprobleme, sage ich mal dazu, im Bauch, ist besser behandelbar als Nicht-Luft, witzigerweise. Ist auch in der Literatur so. Und ich stelle mir das so vor, dass eben, wenn dieser Dehnungsreiz kommt und dieser Dehnungsreiz von der Luft immer mehr wird, dass das sich eben auch wieder verstärkt mit Unwohlsein, Schmerzen und der Dünndarm vor allem dann diese Funktion nicht mehr aufnimmt und eben die Motorik so nicht starten kann, weil dann Störung drin ist in dieser Darm-Hirn-Achse, so stelle ich mir das vor, weil während der Hypnose, wenn ich wirklich über auch Blähungen und Luft spreche und jetzt kann alles weiter transportiert werden, jetzt alles wunderbar, dann berichten die Patienten danach auch, ich konnte spüren, wie die Blähung weniger wird, wie der Druck im Bauch weniger wird und normalerweise hätte ich jetzt Druck nach oben bekommen, aber jetzt ist es eher so richtig, es ist der Bauch weich geworden. Und das ist auch so faszinierend, weil die Luft in der Menge ist ja wahrscheinlich die gleiche. Und es gibt ja auch Studien dazu, dass man Luftmenge nicht mit Beschwerden vergleichen kann. Dass die Menge die gleiche ist, aber die Empfindung eine ganz andere ist. Und hier setzt die Hypnose extrem gut an, weil die Motorik dann anstartet, so über ein Parasympathikus, über ein Vagus, dass eben dann das transportiert werden kann. Und so stelle ich mir vor, dass eben da auch eine große Erleichterung stattfinden kann durch die Motorik.
Mhm. Okay, super spannend, weil ich sage immer, Blähbauch, Blähungen sind, oder Blähbauch vor allem, ist mein nervigstes Symptom, mhm. weil ich ganz oft alles andere wunderbar behandelt bekommen genau. und übrig nee, bleibt bei den Patienten der Blähbauch.
Genau.
Ja. Nee, der und da sieht man auch, das ist dann nichts mehr in Anführungsstrichen klassisch organisches, sondern das ist dann wirklich in der Software, in der Steuerung.
Im Auto.
Okay, das macht total Sinn.
Genau, und das geht mir genauso in der Praxis, das ist so, nee, das sind jetzt nicht mehr die Bakterien, nee, das ist nicht mehr die Motorik, da unterstützen wir schon alles, was geht, nee, das ist irgendwas anderes und genau das habe ich auch und mir ging dann das Licht auf in der Hypnose, wo mir die Patienten das Feedback gegeben haben, das ist jetzt im Moment in diesem Ding besser geworden und ich war dann selbst erstaunt, weil mir dachte, wie jetzt echt, in der Stunde ging das zurück, wie geht denn das? Und das ist aber in der Häufigkeit immer wieder gekommen und da konnte ich dann mir den Rückschluss machen, okay, dann muss die Motorik wohl einsetzen und dadurch eben das so verdaut werden oder so weitergehen, wie es eben gehen soll oder sollte.
Mhm. Ja, mega. Okay, cool. Das heißt, wir können zusammenfassen, die Hypnose kann uns bei allen Beschwerden des Reizdarmsyndroms ja. quasi abholen. Mhm. Gibt es denn Nebenwirkungen von dieser Methode?
Ja, ja, natürlich. Also es gibt keine Therapie, keine Wirkung ohne Nebenwirkung und es gibt auch hier Nebenwirkungen. Es ist so, dass eben Kindheitstraumata natürlich reaktiviert werden können. Nur ist es natürlich dementsprechend umso wichtiger, dass ein Hypnose-Therapeut da ist, der das auch bemerkt. Das heißt, es ist nicht so, wenn ich eine Showhypnose mache oder eine direktive Hypnose mache, dass ich sage, okay, du bist jetzt der und der, du bist jetzt dort und dort und das machst du jetzt, dann ist es auch unwillkürlich, dass etwas aufspringen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Reizdarmpatienten, der in der Kindheit ein Trauma hatte durch Missbrauch, psychisch, körperlich, wie auch immer, damit wurde in der Kindheit die Sicherheit, die ja immer gewährleistet werden soll, ganz natürlicherweise völlig übertrampelt. Das heißt, dieses Sicherheitsgefühl ist ja gelöscht worden. Und wenn ich jetzt komme und sage, hier ist es total sicher, das ist wunderbar, dann ist allein das Wort Sicherheit schmeißt den vielleicht genau dort in diese Situation hinein. Und wenn ich solche Worte verwende am Anfang, ist es etwas, wenn mir jemand dann zurückmeldet, plötzlich wurde es dunkel oder plötzlich kam ein komisches Gefühl. Und das müssen wir dann auch mehr bearbeiten. Das heißt, ich bin auch ohne einen Psychologen, eine Psychotherapie dann auch machtlos. Da kann ich dann nicht sagen, nö, dann schauen wir mal hin und dann machen wir weiter Hypnose. Sondern dann muss ich sagen, okay, wenn es eine Psychologin schon gibt, dann bitte das nochmal bearbeiten, weil der Körper ist üblicherweise stark genug. Wenn schon was aufkommt und rational da kommt, dann ist der Körper auch stark genug, das zu bearbeiten. Und die Psyche, also das ist so das, was meine Psychotherapeutinnen und Psychologinnen und mein Netzwerk mir so rückmeldet, dass das dann auch gut ist, wenn es bearbeitet wird, wenn der Patient, die Patientin hinschauen möchte. Aber es geht nicht, dass ich dann sage, okay, dann machen wir halt eine andere Hypnose. Das funktioniert dann nicht. Also das ist schon so, dass wenn Emotionen kommen, die nicht hinpassen, wie Angstgefühle, Emotionen wie Weinen kann schon mal sein, aber wenn das übermächtig ist oder wenn es nach der Hypnose einen kompletten Zusammenbruch gibt, dass man sagt, während der Hypnose ging es mir gut und danach ist alles komplett schlimm geworden. Auch da sollte man psychologisch dann hinschauen und eben nicht einfach nur 10 Protokolle vom Hypnoseprotokoll machen, weil das ist dann, führt dann in eine ganz andere Richtung. Mhm.
Wie stehst du denn? Also Hypnose kann ja sehr unterschiedlich auch angeboten werden. Jetzt bietest du es quasi im One-to-One oder in der Gruppe, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, an. Und es gibt ja aber auch Apps, die das Ganze anbieten.
Genau.
Wie ist, also die Wirksamkeit scheint ja auch über die App zum Teil gegeben zu sein. Also zumindest das, was ich recherchiert habe, gibt es auch dazu Studien. Da kannst du gleich nochmal gerne was dazu sagen. Aber wie ist es da halt auch mit dieser Retraumatisierung? Da ist ja dann keiner da.
Genau, und das ist unklar. Ja. Also das wird dann immer schön ausgelassen, ja, weil dieses Klientel wird nicht bearbeitet. Das ist Signifikanz wird bearbeitet und Schmerzkontrolle, also diese VAR-Skala oder was auch immer diese Endpoints dann sind von diesen Studien. Aber es wird diese Reaktivierung von den Traumata, das wird jetzt nicht bearbeitet. Ich kann es dir nicht sagen. Also das, ich kann mir nur vorstellen, bei mir sind es ungefähr genauso, wie es eigentlich in der Literatur ist, 10% der Patienten und Patientinnen, die dann anders reagieren. Und davon nochmal gut die Hälfte, wo ich sagen muss, okay, nee, da müssen wir zuerst mal bearbeiten und dann schauen. Ich glaube, dass Protokolle, die jetzt über eine App laufen, eher wie eine Tiefenentspannung zu verstehen sind und weniger so richtig wie die Hypnose. Es kommt aber auch darauf an, wie sensibel jemand auf die Hypnose ist. Das heißt, wenn ich hochsuggestibel bin und ganz tief eintauche da, dann wird mehr mit mir passieren, als wenn ich das wie in der Tiefenentspannung verwenden kann. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Nebenwirkungen gibt tatsächlich. Also das, wenn das wirklich wie ein Hypnoseprotokoll auch abläuft, das heißt reinführen in eine Hypnose, drin bleiben und einen sogenannten posthypnotischen Auftrag zu geben, das heißt nach der Hypnose gestärkt zu sein. Und immer wenn ich daran denke, werde ich das spüren, also werde ich Stärke spüren. Also das ist so ein Auftrag, der dann weitergeht in mein reales Leben. Also auch da glaube ich nicht, dass alle alles gleich verstehen und alle alles gleich machen. Nur denke ich, wenn was passiert, dann nimmst du halt die App nicht mehr. Ich glaube eher, dass du dann eher dazu neigst, dass du sagst, nö, also das gefällt mir nicht und dann lässt du es wieder. Also das ist so mein Ding, weil dann sonst gäbe es, glaube ich, mehr Berichte auch drüber, nehme ich mal an.
Jetzt sind ja wahrscheinlich die Plätze bei Darmhypnosetherapeuten relativ begrenzt. Mhm. Würdest du denn sagen oder würdest du solchen Menschen, die keinen Zugang haben, eine App empfehlen, dass die sowas nutzen oder wie ist da dein Standpunkt? Würdest du eher davon abstimmen?
Nachdem ich jetzt schon länger Hypnose mache, nicht mehr, weil ich weiß, was eben schiefgehen kann und potenziell weiß ich ja nicht, wer da vor mir sitzt, ob der jetzt wirklich hochempfänglich ist oder nicht. Also ich sage eher Tiefenentspannung, Meditation, Yin-Yoga, solche Dinge, die bringen ja immens viel, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Und da finde ich das wesentlich sinnvoller als gezielte Hypnose tatsächlich. Aber eben, weil ich jetzt mehr Angst auch habe, das ist natürlich auch, je mehr man die Komplikationen kennt, desto mehr weiß man auch, was schiefgehen kann. Und dann hat man eher nicht mehr diese Lässigkeit zu sagen, das ist alles gut, machen Sie mal. Also das kennst du wahrscheinlich auch, dass man anfangs noch mehr in die Breite geht und dann wird man eher so, das machen wir lieber so oder das nicht so und dann hören wir lieber auf damit.
Also das ist genau, so am Anfang euphorisch. Genau. Das ist, denke ich, wie bei allem, wenn man was Neues lernt, Skifahren oder so weiter, bis man dann das erste Mal sich hingelegt hat, dann weiß man, okay, ist doch nicht ganz so ungefährlich.
Genau, und so ist es da auch ähnlich. Ich habe den Hypnocircle, also meinen Online-Gruppenhypnosekurs, der immer jetzt im Herbst und im Frühling startet. Und das sind 8 Live-Module, wo ich aber auch begrenzte Aufnahmezahlen mache, damit ich im Austausch bleiben kann und wirklich weiß, okay, wenn das eben in die Richtung geht und nicht passend ist, dann kriegen die natürlich ihr Geld zurück und machen das nicht weiter. Und ich möchte auch, dass die vorher ärztlich abgeklärt sind, Punkt 1. Und zweitens, dass sie ärztliche Anbindung haben, dass die nicht alleine sind. Das muss vorher abgeklärt sein. Und das ist eben in der Gruppenhypnose, kann natürlich nicht darauf eingegangen werden, dass jetzt ein Wort nicht passt, aber dementsprechend offen wird das alles gehalten und ich habe vorher Fragebögen zum Beispiel, wo ich sage, was machst du, dass deine Schmerzen besser werden? Und wenn da 80% antworten, eine Wärmflasche, dann werde ich diese Wärmflasche integrieren in die Hypnose. Also damit werde ich halt dann arbeiten, was die mir rückmelden und es funktioniert sehr gut. Also ich dachte am Anfang, dass es online gar nicht geht, aber meine Hypnose-Lehrer hatten mir das schon gesagt, nö, sie machen auch Hypnose online, ist kein Problem. Du musst nur wissen, was du tust, so ungefähr, und nicht eben nur so Hypnose anbieten und keine Rückmeldung vom Gegenüber. Und das funktioniert sehr gut. Also erstaunlich gut für mich. Also das war das Feedback, ist bei jedem Kurs erstaunlich für mich. Ja, nach wie vor, was sich tut und wie die Menschen damit umgehen und dass es ihnen so viel besser geht. Also ich freue mich sehr.
Cool.
Wir haben alle dasselbe Problem, dass wir uns nicht teilen können und nicht klonen können.
Absolut, genau. Aber das heißt, du erreichst online, das heißt, die Leute haben nicht das Problem, dass sie zu dir fahren müssen, falls sie nicht in deiner Nähe sind.
Genau,
richtig. Darf ich wissen, wie viele Teilnehmer nimmst du dann mit auf?
Maximal 40. Also ich habe jetzt 30 drin und ich habe jetzt schon gesehen, 10 mehr, das ist noch möglich, weil eben bei den Live-Sessions dann ja ungefähr 10, 15 gar nicht können und auch das sehr viel schriftlich im Feedback funktioniert, dann wenn die bei der Aufzeichnung dabei waren, also von dem her teilt sich das dann auch auf. Es sind nie die 30 eben online, also von dem her werde ich jetzt das auf 40 beim nächsten Kurs schon ein bisschen upgraden sozusagen. Und es gibt dann die Möglichkeit noch, dass man das noch erweitert. Also ich habe dann so Bonus-Module für den, den es interessiert und da sind dann nur mehr wenige drin, einfach speziell für Durchfallerkrankungen oder je nachdem, wer da in der Gruppe so drinnen ist, was so gebraucht und gewünscht ist oder Migräne, solche Dinge, die so Begleiterscheinungen sind, wo wir dann noch 2 Sessions dazu machen im Bonus-Modul und das ist ja also ganz dynamisch gestaltet, aber das funktioniert.
Sehr cool. Dann schließt sich gleich meine nächste Frage an. Wie ist denn der langfristige Erfolg bei der Hypnose? Also muss man in Anführungsstrichen einmal so eine Therapie durchlaufen und hat dann relativ lange seine Ruhe im besten Fall oder ist es etwas, was immer wieder aufgefrischt werden muss?
Ich glaube, Thomas, es ist so wie bei den SIBO- oder Reizdarmpatientinnen bei uns in der Praxis. Manche profitieren von dem, dass sie bei dir dieses Therapieschema machen, rausgehen und sagen, das war der beste Arzt, weil ich bin völlig beschwerdefrei und das war's. Und dann sind Menschen, die halt nach einem Jahr kommen oder nach einem Monat schon oder nach 2 Jahren und das ist ganz, ganz unterschiedlich. Genauso funktioniert Hypnose ganz unterschiedlich, wobei ich meinen Patientinnen und Patienten und auch im Hypnose-Circle online Audiofiles mitgebe. Das heißt, diese Audiofiles können immer verwendet werden, diese Hypnosen, und das ist ein Training. Je besser das Training anfangs sitzt, desto besser wirst du das reaktivieren können und auch Selbsthypnose machen können. Das heißt, ich möchte auch, dass meine Patientinnen und Patienten wissen, wie Selbsthypnose funktioniert und damit sich selbst in diesen Zustand bringen können, dass sie ruhig sind und dann eine Handbewegung, eine Atmung dazu verwenden und verknüpfen mit dieser Ruhe und das immer verwenden können. Und ich habe einige Patientinnen und Patienten, die auch Panikattacken haben und sagen, das ist das beste Tool für sie, wenn sie jetzt irgendwo in der Menge sitzen, beim Hausarzt sitzen und Angst bekommen, dass sie dieses Tool anwenden, die Finger aneinander reiben und dann in Hypnose wissen, okay, alles gut, Nervensystem ist sicher und dann wird es abgewendet. Genauso wie bei Migräne, was ich unglaublich spannend finde, in den Studien wird eine Reduktion des Migräneanfalls von 80% beschrieben durch Hypnose, wenn das Aura-Migräne ist. Das heißt, wenn du eine Aura hast und in der Aura reagieren kannst, möglichst früh, dann kannst du den Anfall dann verhindern zu 80% durch Hypnose. Also finde ich extrem spannend. Und ähnlich ist es eben bei Panikattacken oder solchen Dingen. Ja. Also wenn du das reaktivieren kannst, was du vorher gut trainiert hast, dann funktioniert es auch Jahre später noch.
Mhm. Ja, bei mir ist es so, ich habe in der Kindheit oder in der Jugend sehr viel meditiert und auch sehr viel mit Räucherstäbchen. Und bei mir ist es so, wenn ich diese Räucherstäbchen rieche, bin ich quasi schon automatisch in der Meditation drin, weil mit meinem Unterbewusstsein das so eng verknüpft ist.
Richtig. Und das funktioniert ganz gleich. Wenn Menschen zu mir kommen, die richtig motiviert sind und zum Beispiel sagen, nee, das mit dem Finger aneinander reiben, das gefällt mir gut, oder das Einatmen und Luft anhalten zum Beispiel geht auch gut, oder Daumen und Zeigefinger beim Handballen auf der anderen Seite drücken. Das sind alles Dinge, die im Alltag nicht so einfach so passieren, sondern die du richtig machen musst und auslösen musst. Und die üben dann richtig auch 2-3 Mal am Tag und sagen dann auch, okay, nach der zweiten Woche haben sie gemerkt, wie gut das funktioniert, wenn sie den Reiz setzen, dass eben so, wie du sagst, automatisch dann was kommt, was einfach gut tut. Und das ist eben die Verknüpfung mit diesen, mit der Emotion. Mit
den ja, mega spannend. Wenn sich jemand für diese Methode interessiert, hast du da irgendwelche Tipps? Wie findet man dich? Wie findet man, wenn deine Kapazität erschöpft sein sollte, vielleicht auch irgendwie sonst Therapeuten, die da in einfach eine gute Ausbildung, eine solide Ausbildung absolviert haben?
Am besten findet man es über die Milton Erickson Gesellschaft, das heißt über die MEC nennt sich die, ist in Deutschland vor allem und eben in Österreich auch. Und die Milton Erickson Gesellschaft, Milton Erickson ist der Begründer der modernen Hypnose und gibt ganz viele unterschiedliche Hypnoseformen aus dieser Milton Erickson Hypnose raus. Und eben diese selbstbestimmte, vom Patienten selbstbestimmte Hypnoseform, dass eben immer die Kontrolle bewahrt wird. Und über die MEC, also wir haben eine coole Homepage, da sind sogar Hypnosen drin. Also da kann man sich sogar was anhören von denen. Und die sind wirklich gut auch. Also auch da mal reinschnuppern gerne. Und da sind die Therapeuten und Therapeutinnen auch gelistet.
Cool. Und wo findet man dich und deinen, also Hypno-Circle und was du anbietest?
Also meinen Hypno-Circle findest du über meine Homepage, über www.dinnewitzer.at, über meinen Namen und über Instagram bin ich auch und ich glaube, das wirst du in den Shownotes wahrscheinlich dann haben und genau. Da habe ich immer den Hypno-Circle auch dabei und man kann reinschnuppern. Ich habe jetzt noch eine Masterclass online gestellt, die man sich kaufen kann um 39 €, damit man mal reinschnuppern kann, was ist Hypnose, was macht Hypnose und so eine kurze Session, da man weiß, aha, so funktioniert das und wenn es einem gefällt, dann kann man sich gerne für einen Hypno-Circle anmelden und auf die Warteliste setzen lassen und wenn die Türen aufgehen, dann gerne im Hypno-Circle mit dabei sein. Ich selbst habe meine Praxis in Steyr, in the middle of Austria, also in the middle of nowhere, fast. Und ist jetzt so nicht ganz so gut erreichbar für die meisten, aber ja, ist eine kleine Praxis und ja, es fahren jetzt schon Menschen aus Wien, aus München tatsächlich zu mir und ich brauche auch den Erstkontakt. Das ist ähnlich wie bei dir wahrscheinlich in der Praxis, dass ich wissen muss, wer da vor mir sitzt. Und man kann ja auch dann online weitermachen, wenn die ärztliche Anbindung gut ist, wenn das Vertrauensverhältnis da ist, wenn es gut funktioniert.
Absolut. Also ich habe jetzt einen guten Überblick bekommen, was die Hypnotherapie kann, was sie, ja, dass man da jetzt wenig Sorgen davor haben muss. Gibt es von deiner Seite aus irgendwas, was du noch unbedingt über diese Hypnotherapie mitgeben möchtest?
Ja, dass es einfach nichts zum Fürchten ist und kein nichts Besorgniserregendes ist und auch wenn es nur unter Anführungsstrichen dazu dient, dass man lernt, wie man in Entspannung gehen kann, hilft das einfach schon enorm. Und es ist auch wirklich wissenschaftlich so gut nachweisbar und so gut bewiesen, dass es nur gut tun kann. Und wichtig ist, so wie wir besprochen haben, das bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin zu machen, die wirklich Ahnung davon hat und eben Nebenwirkungen abfangen kann. Das ist wichtig.
Super. Birgit, ich habe viele Aha-Momente bei diesem Podcast gehabt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit. Und ja, tausend Dank dir nach Österreich.
Vielen, vielen Dank, lieber Thomas. Bis bald.